Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Leben als Christ hat, ich will es mal so bezeichnen, eine sogenannte Innenseite, die Gott zugewandt ist, und eine Außenseite, die dieser Welt, in der wir leben, zugewandt ist. Der christliche Alltag ist also immer von zwei Welten geprägt. Zum einen von unserer natürlichen Umwelt und unserer Alltagsumgebung, in der wir uns zu bewähren haben, und zum anderen von der Welt Gottes, die wir als Realität des Reiches Gottes kennengelernt haben. Und deshalb kann auch ein Christ nicht einfach so die gängigen Verhaltensmuster einer Gesellschaft übernehmen, die von Gott zu großen Teilen gar nichts mehr weiß. Wir übernehmen nicht so einfach das, was man so mehrheitlich macht und über die Medien vielleicht anpreist. Christen stehen nämlich in einer höheren Verantwortung als andere Menschen. Sie geben Gott eine Antwort auf sein Erlösungs- und Rettungsangebot. Sie leiten aus ihrer Gottesbeziehung ab, wie sie als Kinder des Reiches Gottes in ihrem Lebensumfeld ihren Alltag gestalten sollen. Und in unserem heutigen Predigttext gibt Paulus dafür eine Orientierungshilfe für dieses doppelseitige Denken und Verantwortung übernehmen. Wir hören aus dem 4. Kapitel des Kolosserbriefes die Verse 2 bis 6. Paulus schreibt: Seid beharrlich im Gebet und wacht in demselben mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe Gemeinde, der Text entfaltet drei wichtige Aspekte, die wir näher betrachten wollen. Erstens, Christen leben in der Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, Christen halten Fürbitte für eine fruchtbare Evangeliumsverkündigung. Und drittens, Christen sind ein lebendiges Zeugnis in ihrer Alltagsumgebung. Wir kommen zum ersten Aspekt. Christen leben in der Gemeinschaft mit Gott. Auf diesen Aspekt kommt Paulus ziemlich knapp, aber deutlich mit der Aufforderung zu sprechen: Haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Liebe Gemeinde, wodurch stellen wir eigentlich Gemeinschaft mit Gott her? Es ist nur das Gebet. Es braucht schon unsere Hinwendung an Gott oder unseren Herrn Jesus Christus, dass wir ihn ansprechen, dass wir ihn einladen, ihn teilnehmen lassen an unserem Leben. Anders kommt keine Gemeinschaft zustande. Gott selbst ist da, aber er wartet darauf, dass wir in diese Gemeinschaft aktiv eintreten. Es gibt viele Menschen, die über Gott reden. Und dabei sagen sie auch schlaue Sachen. Nur über Gott reden, das heißt noch nicht, dass diese Menschen Gemeinschaft mit Gott haben. Sie haben Gemeinschaft, wenn sie mit Gott reden. Jesus hat einmal davon gesprochen, dass die wahren Jünger des himmlischen Vaters den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. In unserem Text werden uns von Paulus drei Aspekte des Gebets ans Herz gelegt. Erstens die Beharrlichkeit im Beten. Zweitens die Wachsamkeit im Beten. Und drittens, Beten soll ein Ausdruck der Dankbarkeit sein. Die Ermahnung zum anhaltenden, beharrlichen Beten ist ganz gewiss für niemanden von uns etwas, wo wir sagen, ja, das haben wir nicht nötig, so ermahnt zu werden. Ich denke, wir erleben das im Alltag alle oft, dass sich die Dinge so zusammenschieben, die scheinbar wichtig sind und die unaufschiebbar sind und die unsere Gedanken in Gefangenschaft nehmen, und am besten müsste man gleich losmachen. Und dann ist immer die Gefahr, wir vergessen das Reden mit Gott. Es gibt diese vielen wichtigen Dinge, die trotzdem eigentlich erst nach dem Gebet angepackt werden sollten. Denn wir wollen sie ja anpacken unter dem Segen Gottes. Der Widersacher will nicht, dass wir beten. Jesus hat in Gethsemane zu seinen Jüngern gesagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Liebe Gemeinde, Gebetszeit will erkämpft sein. Die Gebetspraxis Jesu lehrt uns aber, dass Gebet reich belohnt wird. Aus dem Gebet kommend treten wir bestimmungsgemäß in unseren Alltag. Wir wissen, wir sind nicht allein, wie schwer der Weg auch sein mag, den wir gehen. Wir wissen um eine Schutzmacht, die mit uns ist, die uns begleitet, und zwar gerade in den Lebenswegen der Tiefe. Wir werden von Menschen nicht so sehr enttäuscht, weil Beten barmherzig macht. Im Beten empfangen wir den Blick Gottes auf die Menschen und die Begebenheiten unseres Alltags, und wir erwarten nicht mehr von dieser Weltgerechtigkeit, sondern wir erwarten sie von Gott. Wir werden gestärkt, Dinge zu tragen, unter denen wir sonst vielleicht kaputt gehen würden. Vielfältig sind die segensreichen Auswirkungen des täglichen Gebets, wenn unser Alltag durch das Gebet mitgeplant wird. Es geht also gar nicht um eine Leistungsaufforderung, die Paulus hier aufstellt, sondern es geht um die Inanspruchnahme des Schutzraumes, den Gott uns anbietet. In seiner Gegenwart dürfen wir bleiben. Der zweite hier benannte Aspekt ist die Wachsamkeit. Paulus ermahnt hier zum Wachen im Gebet. Und auch bei Jesus in Gethsemane haben wir ja dieses Wachen mitgehört. Er weist auch darauf hin. Beten ist also keine Angelegenheit der Schläfrigkeit, wo einem die Gedanken so schon mal durcheinander rutschen und wo man gar nichts Richtiges mehr zusammenreimt in seinen Gedanken. Wissen Sie, Beten ist letzten Endes doch eine Audienz beim König der Könige. Stellen Sie sich vor, Sie werden zum Chef gerufen und dann kommen Sie völlig unkonzentriert bei dem an und faseln irgendetwas herum, irgendein konzentriertes Gewäsch. Es ist eigentlich undenkbar im Berufsleben. Beim Chef im Alltag sind Sie gewiss hochkonzentriert und voll da. Wie wird das Gespräch ausgehen? Und das gilt auch für unser Kommen vor Gottes Angesicht. Es gibt wirklich viel zu besprechen und bedenken mit Gott. Er lädt uns ein, viele Lasten ganz klar und eindeutig bei ihm abzulegen. Er lädt uns ein, unsere Ratlosigkeit vor ihm auszubreiten. Er will uns zu den richtigen Entscheidungen leiten. Durch seinen Geist gibt er Zeugnis in unseren Geist, wie wir diese Dinge ordnen sollen, wo wir die Übersicht nicht mehr haben. Er lädt uns ein, ihm zu sagen, was wir an seinem Wort nicht verstanden haben. Er lädt uns ein, die Tagesplanung mit ihm zu machen und an seinem Willen zu überprüfen. Es geht gar nicht vordergründig um Haltung vor ihm, sondern um die Inanspruchnahme von Hilfe und Leitung, die Inanspruchnahme dessen, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der dritte Aspekt des Gebets: Gebet soll Ausdruck unserer Dankbarkeit sein. Seid beharrlich im Gebet, wachet in demselben mit Danksagung. Neulich habe ich einmal die Meinung gehört, Gebet sei Selbstreflexion. Solche Behauptungen werden heute manchmal von Menschen verbreitet, die Gebet in gewisser Weise als Meditieren verstehen, aber ohne ein persönliches Gegenüber in Gott zu suchen. Das ist eine Spielart des sogenannten religiösen Neuheidentums, zum Teil auch ein bisschen christlich angestrichen. Hauptmerkmal, da geht es eben nicht mehr um eine Begegnung von Person zu Person, sondern um eine Erfahrung einer Wirkung, die Erfahrung von etwas Sächlichem. Es, nicht du, Gott, sondern es soll mich irgendwie bekrabbeln. Es geht um eine Stimmung, die vielleicht gehoben wird, die mich vielleicht selbst bestätigt. Die Aufforderung zum Dankgebet widerspricht ganz klar einer solchen Auffassung zum Gebet. Danksagung, das ist der beste Beweis, dass es beim Beten um ein Gegenüber geht, ein persönliches Gegenüber, dem wir etwas zu danken haben. Dingen und Sachen kann man ja nicht danken. Und mir selbst kann ich auch nicht danken. Der Dank des Gebets ist an Gott gerichtet, der mich in Jesus Christus errettet hat aus meiner Lebensschuld, aus meinem Verderben, vom ewigen Tod. Gott beschützt, Gott schenkt Genesung, Gott vergibt, Gott segnet, Gott begabt, wir haben es gesungen, Gott bewahrt vor falschen Wegen. Wir haben täglich tausendfachen Grund zum Dank an ihn. Und bei uns sollte es nicht so sein, dass wir Gott um Hilfe rufen, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Aber wenn uns geholfen ist, drehen wir uns einfach um und das war's. Dankbare Menschen sind nicht nur Gott angenehm, und ich denke, das ist für sie auch kein Geheimnis. Dankbare Menschen sind auch für ihre Umwelt angenehm. Christen leben in der Gemeinschaft mit Gott, das war der erste Aspekt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt. Christen halten Fürbitte für eine fruchtbare Evangeliumsverkündigung. Paulus schreibt weiter in unserem Text und betet zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, für das ich auch gebunden bin, damit ich es offenbaren kann, so wie ich reden soll. Bisher hatten wir nur die sogenannte Innenseite des Lebens als Christ, der Hinwendung an Gott, betrachtet, mit dem Gebetsleben allgemein, mit diesem auf Du und Du sein mit Gott. Und jetzt machen uns die Worte des Paulus deutlich, dass diese Gott zugewandte Seite überhaupt nicht zwangsläufig Weltabgewandtheit bedeutet. Paulus ruft nämlich zur Fürbitte auf, und zwar konkret zur Fürbitte für ihn und seine Mitarbeiter. Der Betende ist nicht weltflüchtig, sondern er ist bewegt vom Geschehen in dieser Welt. und er nimmt Verantwortung für seine Umgebung wahr. Denken wir an all die christlichen Werke, die in den letzten 150 Jahren von Betern begründet wurden, um Menschen zu helfen aus unterschiedlichsten Nöten. Paulus bittet nicht um Gebete für seinen Wohlstand. Er bittet nicht um Gebete für seine Gesundheit, sein Wohlergehen. Er bittet nicht einmal um Gebete für seine Freilassung. Das Gebet der Gemeinde in Kolosse soll Gott dazu bewegen, eine Tür zu öffnen, eine Tür für das Evangelium zu den Herzen der Menschen. Paulus bezeichnet hier das Evangelium mit Geheimnis des Christus. Und liebe Gemeinde, das ist wirklich eine treffende Bezeichnung. Wer Jesus Christus wirklich ist und welche Bedeutung er für mein persönliches Leben hat, das Leben eines jeden Einzelnen, das ist den meisten Menschen um uns herum tatsächlich verborgen, wie ein Geheimnis. Und vielleicht lachen wir drüber, aber die meisten Menschen um uns herum glauben, dass Christus der Familienname von Jesus ist, so wie Axel Meyer heißt. Und das ist ein Irrtum, der ist schon ganz alt, der ist schon von römischen Geschichtsschreibern zu Papier gebracht worden. Das Geheimnis des Christus, des Messias, der als Jesus von Nazareth in unserer Welt lebte und wirkte, besteht darin, dass er als Sohn Gottes in diese Welt kam, um uns alle zu erlösen, um uns aus unserer Schuld zu befreien und aus ihren Folgen bis hin zum Tod als Sold der Sünde. Er hat uns erlöst, indem er als Unschuldiger für die Schuldigen aller Zeiten gestorben ist. Durch sein unschuldiges Leiden und Sterben hat er den Tod letztendlich entmachtet und der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Durch seine Auferweckung hat er allen, die an ihn glauben, ewiges Leben im Reich Gottes ermöglicht. Liebe Gemeinde, ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an eine Konfirmandengruppe denken aus Norddeutschland, ich glaube aus Hamburg. Sie besuchte den Kirchentag in Dresden und an einem Getränkestand erzählten ihnen Leute der Studentenmission in Deutschland, wer Jesus Christus ist. Und die Gruppe hörte ganz still zu. Und am Schluss sagte ein Mädchen, das haben wir noch nie gehört. Die Gruppe stand kurz vor der Konfirmation, aber niemand hatte ihnen das Geheimnis des Christus enthüllt. Das Geheimnis des Christus muss den Menschen zeugnishaft weitergegeben werden. Wie sollen sie es denn sonst erfahren? Das heißt, Christen sollen vom Grund ihres Glaubens sprechen. Und nun kommt noch eine zweite Bitte des Paulus. Er hat noch ein zweites Anliegen zu diesem ersten, die Türen für das Evangelium öffnen. Und die zweite Bitte lautet, Gott möge ihm die richtigen Worte zur richtigen Zeit am richtigen Ort geben, damit er das Evangelium so verkündigt, wie er es verkündigen soll. So kann Rettung geschehen. Umkehr zu Gott. Heimkehr des Verlorenen ins göttliche Vaterhaus. So, liebe Gemeinde, entsteht Frucht. Es kommt auf der einen Seite ganz auf Gottes Wirken an. Er muss die Tür zu den Herzen aufmachen. Und auf der anderen Seite muss er denen, die das Wort bezeugen, in ihr Herz geben, was sie sagen sollen, damit sie es in richtiger Weise tun. Nur nebenbei erwähnt Paulus, dass er gebunden ist. Auf Deutsch, er sitzt im Knast. Und er lässt nicht für seine baldige Befreiung bitten, sondern für das richtige Wort zur Offenbarung des Geheimnisses des Christus in von Gott vorbereitete Herzen. Und offensichtlich ist das für den Paulus ganz klar, genau das kann auch im Knast passieren. Wir kommen zum dritten Aspekt, den uns unser Text für unser Christsein entfaltet. Christen sind selbst ein lebendiges Zeugnis in ihrer Alltagsumgebung. Hierzu hören wir noch einmal auf den letzten Teil des Textes. Lebt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe Gemeinde, unser Text hatte begonnen mit der Gott zugewandten Seite, mit dem Vorrecht, mit Gott reden zu dürfen. Wir hatten entdeckt, dass das Gebet der Christen bereits auf die Welt gerichtet ist, damit das Evangelium empfangen werden kann und beherzigt werden kann. Und jetzt geht es um die Haltung der Christen gegenüber einer Umwelt, die nicht im Glauben steht. Und er formuliert ein paar wichtige Dinge. Erstens, lebt in Weisheit gegenüber denen, die, er sagt, draußen sind, die also nicht in der Gemeinde zugehörig sind, die keine Christen sind. Zweitens, kauft die Zeit aus, nützt die Zeit, macht von ihr verantwortungsvollen Gebrauch. Und drittens, eure Rede sei freundlich, mit Salz gewürzt, steht jedermann Rede und Antwort. Wann leben wir eigentlich weise gegenüber denen, die draußen sind? Ich denke, wir sind uns einig, da muss unser Reden und unser Handeln in Übereinstimmung sein. Was wir glauben und bezeugen, das sollten wir auch konsequenterweise vorleben. Unser Leben ist nämlich ein Brief Christi, so drückt es Paulus mal aus. Der wird gelesen. Selbst wenn man uns nicht hören will, man guckt auf uns. Gerade in einem Kollegenkreis oder in der Nachbarschaft, man schaut sehr genau auf uns Christen. Das dürfen wir wissen. Besonders schaut man, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Denn dort erweist sich, ob wir glaubwürdig sind. Und manchmal, ich bekenne Ihnen das ehrlich, da habe ich Gelegenheiten verpasst, wo ich hätte Anknüpfungspunkte gehabt, die erwachsen aus so einem authentischen Leben, und dann sind wir plötzlich sprachlos. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch manchmal so geht. Das ist traurig, aber Gott kommt trotzdem weiter. Er kommt weiter mit uns und er kommt weiter mit seinem Plan, den er mit dieser Welt hat. Und trotzdem mahnt Paulus, nehmt euch ein bisschen in Acht, kauft die Zeit aus. Ihr wisst nicht, wie oft ihr nochmal die Gelegenheit habt, jemandem etwas zu sagen, der plötzlich sensibel geworden ist. Redet, wo sich die Gelegenheit eröffnet, vom Geheimnis des Christus. Also nicht um den Brei herumreden, nicht irgendwas reden, sondern genau auf das Geheimnis des Christus zu sprechen kommen. Kauft die Zeit aus. In Freundlichkeit, sagt Paulus, in Herzlichkeit, nicht schulmeisterlich. Und dann sagt er, eure Rede sei würzig, mit Salz gewürzt. Also nicht langatmig, aber bringt die Sache auf den Punkt. kommt zum Kern eurer Hoffnung zu sprechen. Das Geheimnis des Christus. Wir müssen lernen, Rede und Antwort zu stehen. Und ich habe mir gedacht, wie lernen wir das? Wie werden wir gesprächsfähig? Und da gibt es zwei Dinge. Das erste ist die tägliche Bibellese. Wir lernen am Wort Gottes, was Gott mit uns vorhat und was Gott uns geschenkt hat. Und das zweite ist das Leben in der Gemeinde. Dort ist es nämlich einfach, miteinander über Gottes Wirken zu sprechen. Und wenn wir aus diesem Gemeindeleben gestärkt sind, über geistliche Dinge zu sprechen, fällt es uns dann auch leichter, unserem Nachbarn etwas zu sagen, unseren Kollegen etwas zu sagen, Menschen etwas zu sagen, von denen gilt, sie sind nicht Mitglied der Gemeinde. Sie sind noch draußen. Gott will sie drin haben, in der Gemeinde Jesu. Und wir sollten Rede und Antwort stehen, liebe Gemeinde, unabhängig davon, wie das ankommt. Wir holen uns auch schon manchmal einen Rüffel ab, klar. Aber Gott wirkt trotzdem. Und vielleicht sollen wir nur nicht erkennen, was Gott wirkt, damit wir nicht hochmütig werden. Es ist Sache Gottes, das Herz des Einzelnen zu bewegen. Was haben wir heute von Paulus gelernt für unser christliches Leben, unseren Alltag? Sei ein wachsamer und dankbarer Beter. Pflege die Beziehung zu Gott. Halte Fürbitte für die Welt, für geöffnete Herzen und das Evangelium, dass es so gesagt wird, dass es in die Herzen trifft. Und lebe selbst glaubwürdig. Und sei bereit, Antwort zu geben, um Menschen zu Jesus zu führen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Unser himmlischer Vater, gut, dass du uns in deinem Wort sehr klar sagst, zu unserem Besten, wie du uns haben willst. Wir bekennen dir, wir sind nicht so. Aber wir wollen es lernen. Wir gehen bei dir in die Schule und wir wollen es ernst nehmen, mit nach Hause nehmen. Herr, hilf uns, dass wir Zeit zum Beten finden, an jedem Tag und wie voll er auch sein mag, Zeit zum Beten nehmen. Und schenk, Herr, dass dein Evangelium richtig gesagt wird in dieser Welt, dass das Geheimnis Christi verstanden wird, in vorbereitete Herzen fällt, dass unsere Gemeinden erweckt werden und wachsen dürfen. Und wir bitten dich für uns selbst, Herr, dass wir die Zeit auskaufen, dass wir niemandem schuldig bleiben, das, was wir von dir empfangen haben, dass wir es weitergeben. Und dass wir den Grund unserer Hoffnung bekennen und dass wir, ja, von dir alles erwarten und dir gehorsam bleiben. Du schenkst das Wollen und Vollbringen. Hab Dank dafür. Amen.